Unter 3, der Phoenix Politik Podcast.
Und das Ganze wie gewohnt mit Thorsten Faas.
Und auch in Folge 46 natürlich mit Erhard Schärfer.
Tag.
Herzlich willkommen. 46 Folgen haben wir schon gemacht. Oder es ist die 46.
Das stimmt, das ist die 46. Folge. Ist man da schon Klassiker, frage ich.
Ein bisschen.
Ein kleines bisschen, ein Stück weit.
Oder? Ein Stück, irgendwie schon.
Aber wir reden erstmal zu Beginn über einen Klassiker, nämlich heute Abend natürlich. Wir zeichnen auf am Nachmittag oder fast am Nachmittag der 8. Turnierauflage England gegen Deutschland. Wie oft hat Deutschland gewonnen?
Ich schätze 4-mal.
Ja, gut, wir haben vorhin darüber gesprochen. Wie oft gab es Elfmeterschießen?
Ich weiß es ja, er hat ja, zweimal. Ja, okay. Aber ich wusste beide Turniere mit dem Elfmeterschießen.
Das ist richtig. Und das muss ich allen Hörerinnen und Hörern sagen. Ich habe ihm dann noch die Frage gestellt, wie es denn nur möglich sein kann, dass auch ein Unentschieden dabei war. Und dann hat er wie aus der Pistole geschossen gesagt, naja, Vorrunde. Und das ist korrekt. Das war ein 0:0 1982. Das Schöne an unserer heutigen Gästin ist ja, hat sie mir im Vorgespräch am Telefon gesagt, dass sie sich dann für Fußball interessiert, wenn es um Europa- und Weltmeisterschaften geht. Und wir haben ja hier zum Glück eine Europameisterschaft und deswegen können wir sagen, herzlich willkommen Bettina Schausten.
Hallo, hallo.
Stellvertretende Chefredakteurin des ZDF, Leiterin der Hauptredaktion Aktuelles und gelegentlich auch Moderatorin des Heute-Journals. Und weil wir uns schon ziemlich lange kennen, hier aus Berlin von diversen Veranstaltungen, aber auch von jeder Menge Parteitagen, wo wir uns begegnet sind, weil wir darüber berichtet haben, duzen wir uns auch. Und das machen wir jetzt auch hier an dieser Stelle. Schön, dass du da bist.
So ist es, Erhard. Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Was hat dich bislang, wenn wir beim Thema Fußball an dieser Stelle mal kurz bleiben, was hat dich am meisten fasziniert bislang bei dieser EM oder auch vielleicht erschreckt?
Also eigentlich steht man ja immer unter dem Eindruck des letzten Spiels und ich muss sagen, also wir haben jetzt Dienstag, die beiden Spiele von gestern Abend haben mich schon ziemlich elektrisiert, wenn man jetzt mal rein sportlich beginnt. Und hätte man ja jetzt auch nicht gedacht, dass man so viele Tore zu sehen bekommt und am Ende dann noch dieser Krimi Schweiz gegen Frankreich. Also mit dem tragischen Helden zum Schluss, das hatte wirklich alles, was man sich dann so vorstellt beim Fußball. Ja, und jetzt ist Frankreich schon raus und Portugal ist raus und jetzt mal gucken, wie es heute Abend ausgeht.
Heute Abend wir dann raus.
Vielleicht, wer weiß. Nein, ich glaube es eigentlich nicht, aber Gott, wir wissen es ja alle nicht.
Das ist wahr.
Ist das ein besonderer Tag im Sender auch, wenn solch ein Länderspiel ansteht?
Heute sind wir doch ziemlich entspannt, weil es ist ein ARD-Tag. Und wir wissen, wir können ganz in Ruhe unsere Nachrichtensendungen machen. Eine schöne, lange 19-Uhr-Sendung, nicht in der Halbzeitpause. Ein schönes Heute-Journal. Und viele, viele Millionen werden im anderen Programm sein. Aber die, die bei uns sind, die sind uns natürlich ganz besonders lieb.
Diese Heute-Journals in der Halbzeit...
Halbzeitjournal.
Ich vermute, man hasst das in der Redaktion, oder? Oder man, sagen wir mal so, man schätzt es nicht immens.
Ja, niemand schätzt, wer da arbeitet, kurze Sendungen. Und natürlich ist Verknappung angesagt und das schmerzt dann vor allem an Tagen mit hohem Nachrichtenaufkommen. Aber jetzt wird ja tagtäglich ein Heute-Journal gesendet und das halten wir, glaube ich, gut aus, wenn wir dann tatsächlich während so eines Turniers mal 4 oder 5 Mal in einer Halbzeitpause senden. Es ist ja einfach dann die große Chance, 12, 13 Millionen Zuschauer für einen vielleicht zu begeistern, die auf andere Weise vielleicht das Heute-Journal gar nicht mitbekommen würden. Also sehen die doch mal, da gibt es eine Nachrichtensendung, die gar nicht so schlecht ist. Und wenn dieser Effekt entsteht, dann machen wir das natürlich gerne.
Das finde ich echt einen spannenden Punkt auch, weil man streamt ja unglaublich viel in diesen Tagen, sei es Musik, sei es auch solche Sendungen. Und das heißt, all das, was Sie gerade geschildert haben, wo man mal so en passant irgendwas anderes mitkriegt, sei es was politisch, aber irgendwas, das fällt alles weg, ne? Weil es sozusagen ganz exklusiv nur noch auf den eigentlichen, also wenn ich Fußball gucken will und ich tue das im ersten oder im zweiten, dann muss ich plötzlich Nachrichten gucken in der Halbzeit oder ich gehe kurz auf Toilette oder so, ne, was auch immer. Aber ich muss das tun. Und wenn ich Magenta TV gucke, dann habe ich diese en passant Versorgung mit Nachrichten nicht, finde ich einen interessanten Punkt.
Ja, wir drängen uns natürlich ein bisschen ein und auf. Und wir wissen alle miteinander, was die Leute so machen in Halbzeitpausen. Aber trotzdem, es gibt sicherlich auch einen Anteil. Da bin ich dann schon optimistisch und das glaube ich einfach auch. Es gibt schon einen Anteil, die das dann doch wahrnehmen. Und muss ja nicht jeder die Nachrichten gleich wichtig finden. Aber dass wir da ein Angebot haben, das ist dann schon auch öffentlich-rechtlicher Ansatz. Mhm. Und den wollen wir ja auch vorführen.
Du guckst fragend, ja.
Nee, ich wollte ein bisschen vorankommen. Weil, nee, ist ja alles richtig und wichtig. Aber ich wollte auf jeden Fall noch zu einem Punkt kommen, weil was diese EM angeht, zum einen sind mir aufgefallen, 9 Eigentore bis jetzt. Das ist schon relativ spektakulär. Und weil wir über das Fernsehen geredet haben und über Zusatzangebote, ist mir dann an der Stelle auch eingefallen, eine Dokumentation, die ich gesehen habe im ZDF im Anschluss an eine Nachbearbeitung oder Nachaufbereitung eines Spiels. Und das war diese wirklich großartige Dokumentation Schwarzer Adler, von der ich im Vorfeld zwar schon mal gehört hatte, die, glaube ich, auch schon auf Streaming-Plattformen auch vorhanden war, die ich dann aber tatsächlich linear geguckt habe, wie man heutzutage so schön sagt, und eigentlich nach einer halben Stunde ins Bett gehen wollte, weil ich dachte, ich musste am anderen Tag früh raus, und hat es auch programmiert auf Festplatte und bin dann nicht davon weggekommen. Schwarzer Adler, eine Dokumentation des ZDF, wo es um Spieler, auch Spielerinnen im Fußball gegangen ist, seit Beginn ja im Grunde der Liga, auch sogar teilweise 50er, 60er Jahre mit dunkler Hautfarbe, die und wie sie gelitten haben auch in diesem Land, obwohl sie populäre Fußballspielerinnen gewesen sind, fand ich sehr beeindruckend und war wirklich sehr gut gemacht auch.
Ja, das freut mich, Erd, weil ich fand es auch wirklich beeindruckend und das ist natürlich dann auch so ein Stück weit Public Value, ne, dass man sowas ergänzend dann auch zu so einem Sportabend, einer Fußballübertragung anbietet. Es ging ganz vielen so, wie du es auch gerade beschreibst, dass man hängen geblieben ist, obwohl es schon nach Mitternacht war, weil das eine richtig gute Dokumentation ist und einem so viel klar wird auch nochmal, wenn man das sieht, ne? Wie so Altersrassismus, den wir ja heutzutage immer noch haben. Aber in den 50er Jahren, 60er Jahren hatte der natürlich eine Ausprägung, da schämte man sich beim Zuschauen. Und da haben sich auch die Sportredaktionen nicht ausgenommen. Ne? Das hatte immer so einen etwas patriarchalistischen Ton von oben herab. Also da lernt man was und es ist gleichzeitig, man guckt es einfach gerne, weil man mitgeht und mitfühlt auch ein Stück weit und danach was gelernt hat.
Ich fand auch, es war echt so ein Dokument der Zeitgeschichte fast. Ne? Also Wim Tölke war das doch, glaube ich, einmal im Sportstudio, der mit 3 Fußballerinnen sprach und auf so eine Art und Weise, die sich anfühlte wie Jahrhunderte weg. Aber ich meine, sind ein paar Jahrzehnte. Ne? Oder auch gegenüber den People of Color, den Farbigen. Also wirklich toll, ja. Doch,
absolut. Und Erwin Kostede, der vorkommt und geradezu, also wirklich auch ans Herz geht in seiner Erinnerung, was er bis heute sozusagen auch noch mal für ein Trauma durchlebt. Das wird schon spürbar.
Und es war wirklich gut vorbereitet durch das Interview, das Jochen Breyer geführt hat vorher mit Jimmy Hartwig, der ja auch in dem Film vorkommt. Das war schon auch das, auch dazu sagen, die beiden anderen Experten, die mit im Studio waren, Kramer und Mertesacker, dann, ihr seid jetzt mal nicht dran oder wir sind jetzt mal nicht dran, sondern ihr redet mal wirklich über das, was Jimmy Hartwig erlebt hat. Und dadurch, dass das ja, leicht genommen hat das nicht, aber hat halt immer dagegen gehalten. Und dadurch kriegte das natürlich nochmal eine andere Wirkung, weil das einfach gut gelöst hat. Gute Doku.
Absolut.
Ja. Absolut. Übrigens lohnt sich auch der Soundtrack. Den habe ich mir auch noch angehört.
Hilf uns.
Einfach als kleiner Tipp findet man im Netz.
Erhard, du hast doch bestimmt was vorbereitet, oder?
In der Tat.
Die Tempo-Bio.
Wir stellen unsere Gäste ja immer ein klein wenig vor, auch wenn das teilweise gar nicht nötig ist. Aber wir finden immer noch so ein paar Punkte, die für die Hörerinnen und Hörer dann doch ganz interessant sind. Bettina Schausten ist geboren in Lüdinghausen, was in NRW liegt, ziemlich genau in der Mitte zwischen Dortmund und Münster und 25 Kilometer nördlich eines anderen Ortes, der ebenfalls mit Lü anfängt und aus dem ich komme, nämlich Lünen, wo wir allerdings nicht Lüdinghausen sagen, sondern Lüdinghausen. Berufswunsch Journalistin war bei ihr offensichtlich schon sehr früh sehr klar. Nach dem Abitur Volontariat bei der Zeitschrift Leben und Erziehen in Aachen. Anschließend Studium in Köln und München, Magistratium-Abschluss mit den Fächern Literatur, Geschichte und katholische Theologie. Und dann wurde es auch schon weiter journalistisch. Freie Mitarbeit beim Bayerischen Rundfunk, Redakteurin und Reporterin beim damaligen SWF. 1996 der Wechsel zum ZDF, zunächst verantwortlich für das Abendmagazin und Hallo Deutschland, 2 Jahre persönliche Referentin des Chefredakteurs Klaus Bresser, Redaktionsleiterin von Was Nun, Leitung und Moderation des Morgenmagazins, 2003 Leiterin der Hauptredaktion Innenpolitik, 2009 der Deutsche Fernsehpreis für die Moderation des Wahlforums 2009, 2010 bis 19 Leiterin des ZDF Hauptstadtstudios und Moderatorin von Berlin Direkt und seit 2019 stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin der Hauptredaktion Aktuelles und, wie ich eingangs auch schon sagte, zeitweise, gelegentlich zumindest, Moderatorin des Heute-Journals. Haben wir was Wichtiges vergessen?
Naja, also zu der...
Offenbar.
nein, nichts. Ich habe nur jetzt so genau zugehört, weil man ja auch auf die wirklich Kleinigkeiten gucken muss in der Biografie. Ich glaube, es stimmt alles, bis auf die Tatsache, dass ich zum ZDF gekommen bin, tatsächlich nicht verantwortlich schon für eine Sendung, sondern als Schlussredakteurin. Für das Abendmagazin damals vom Südwestfunk habe ich dann sozusagen den Berg gewechselt innerhalb von Mainz. Und war dann in der Aktualität. Und das ist, für mich schloss sich da auch so ein bisschen der Kreis, also in der aktuellen Nachrichtenabteilung dieses Hauses. Und da habe ich eben 2019 dann die Leitung übernommen. Und das war für mich einfach auch so ein persönlicher Kreisschluss. Das ist ganz schön. Und vielleicht muss man noch sagen, weil das ja ich ja schon so erschüttert lange mache, dass ich tatsächlich seit 2003 die Wahlsendungen im ZDF moderiere. Was ich immer noch gerne mache, weil man dann doch einen ganz guten Überblick bekommt über das politische Geschehen so im Lande und auch in den Ländern.
Also man könnte sagen, immer wenn Bundestagswahl ist und Sie moderieren, gewinnt Frau Merkel. Außer dieses Jahr.
War das denn jetzt so? Ja, tatsächlich. Ich glaube, das ist so. Aber es gibt, glaube ich, keinen inneren ursächlichen Zusammenhang, wenn ich ehrlich bin. Weil dafür mache ich ja auch alle Landtagswahlen und das, da gibt es zum Glück viel Abwechslung.
Gibt es denn, wenn ich mal die beiden JournalistInnen hier aus meiner Sicht befragen darf, jetzt haben wir so ein super Wahljahr, gibt es irgendwie Besonderheiten in diesem Wahljahr, besondere Herausforderungen, die euch ihnen Kopfzerbrechen vielleicht auch ein Stück weit bereitet, wie man mit diesem Wahljahr umgeht, Erhard oder Frau Schausen?
Ja, die größte Besonderheit liegt natürlich auf der Hand, weil wir jetzt nun einen Wahlkampf haben, in dem drei um die Nachfolge von einer antreten. Und dadurch hat man natürlich eine ganz andere Aufstellung. Also es bewirbt sich jetzt nicht ein Amtsinhaber, sondern der Platz wird frei. Und dies ist jetzt also dann eine Stellenbeschreibung und drei bewerben sich. Und das führt natürlich auch zu einer anderen Form von Wahlkampf.
Bei uns werden dann immer neue Formate erfunden.
Genau. Bei euch am Phoenix oder in den Medien?
Nee, bei uns bei Phoenix. Ich kann ja nicht hier stellvertretend für alle anderen Medien reden. Aber dann die Bundestagswahlkämpfe setzen immer eine enorme Kreativitätsschübe frei. Wobei man dazu sagen muss, es gab paar Sachen tatsächlich, die richtig gut gewesen sind in den vergangenen Jahren. Wir haben da unter anderem im Zusammenhang mit der letzten und vorletzten Bundestagswahl so ein Politiker-Speed-Dating gehabt, wo zwar gecastete, aber doch ganz normale Leute dann in Kurzgesprächen mit Politikerinnen ins Gespräch gekommen sind. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Und dann hatten wir mal hier so einen Berliner Taxifahrer, der war auch nicht schlecht. Der ist dann mit Spitzenpolitikern durch die Stadt gefahren und der hat die teilweise richtig rund gemacht. Also der hat immer so ein richtiger Ur-Berliner. Und das war ganz spannend, weil das war wirklich nochmal ein ganz anderer Angang war. Und das sind so die Momente, die Wahlkämpfe freisetzen, jedenfalls bei unserem kleinen tapferen Kanal und die Suche nach der... Und stets neu die Frage, von wo senden wir denn am Wahlabend?
Ja, also klar, diese Trielle sind zumindest auf Bundesebene neu, wobei, wenn man dann mal hinguckt, im Osten gab es die auch schon. Ne? Also da merkt man so, also das ist halt einer bestimmten Konfiguration des Parteiensystems geschuldet und das kommt jetzt auf der Bundesebene an, aber du hast es natürlich mit Linkspartei, CDU, SPD in ostdeutschen Landesverbänden oder in ostdeutschen Ländern schon gehabt, dass da nicht nur zwei, sondern drei sozusagen vorne waren. Insofern gab es da durchaus auch schon diese Konstellationen. Ich meine, ich finde es insofern interessant, also Westerwelle hat ja 2002 auch gesagt, ich bin auch Kanzlerkandidat, ich will auch an diesem Duell teilnehmen. Hat sogar geklagt damals vom Verfassungsgericht gegen ARD und ZDF und hat damals verloren. Also die Selbstzuschreibung alleine scheint nicht auszureichen, sondern scheint schon irgendwie die Konfiguration zu sein.
Ich glaube, es braucht auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, ne?
Ja, und das macht es ja schon diskutabel. Ich bin da für Argumente sogar sehr offen. Also natürlich haben wir jetzt eine Situation, die ungewöhnlich ist. Ursprünglich, daran muss man ja mal erinnern, war es ja auch die Elefantenrunde. Und zwar die gute alte Bonner Runde vor der Wahl. Da kamen dann aber lange Jahre auch alle. Ne? Also da kam auch ein Kanzler. Und das hörte irgendwann auf. Und dann hatte man da so Ersatzgäste. Und das wollte natürlich keiner mehr. Also war das offenkundig auch nicht mehr das richtige Format, um wirklich Kanzleranwärter gegeneinander zu setzen. Und dann, gut, kam die schöne amerikanische Idee des Duells, die ja auch spannend ist. Ich fand sie dann am Ende nicht mehr so spannend, weil es zwei Duellanten gab und vier Befrager. Also das hatte ja auch ein bisschen was Merkwürdiges, wenn wir uns erinnern. Und da spielten sich dann eigentlich ganz andere Dinge ab, als dass es noch um die Sache gegangen wäre. Also von daher gab es mit diesem Format immer wieder Herausforderungen. Jetzt haben wir in der Tat zwei benannte Kanzlerkandidaten, aber ich kann schon verstehen, dass man sagt, die Wahrscheinlichkeit muss dazukommen und solange die SPD doch relativ schwach ist in den Umfragen, fragt man sich, woher die Wahrscheinlichkeit kommen soll. Es ist aber nun auch nicht so, dass die FDP jetzt gleich auf wäre. Jedenfalls gibt es Umfragen und ich halte mich jetzt mal an unsere, der Forschungsgruppe Wahlen. Da sind dann auch 4-5 Punkte Abstand. Aber ich finde es völlig berechtigt und auch legitim, das zu hinterfragen und zu sehen, wo stehen wir denn, wenn es soweit ist im September und müssen wir da gegebenenfalls noch jemanden dazuladen.
Ich frage mich, ob das nicht so ein bisschen überinflationär ist, was da gerade stattfindet. Also wenn man mal gerade die letzten 14 Tage zurückguckt, wie häufig diese drei Kanzlerkandidatinnen, so kann man es gar nicht sprechen, irgendwie. Also die beiden Kanzlerkandidaten und die Kanzlerkandidatin schon aufeinander getroffen sind, Bundestag inklusive, letzte Woche Donnerstag zur letzten Regierungserklärung von Merkel. Es gibt diverse Verbände, die schon quasi zum Triell eingeladen haben. Tagesschau 24 hat eins gemacht. Ich frage mich gerade, wie viel Interesse im September eigentlich noch da ist an den dreien, die dann ja alles gesagt haben weitestgehend.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich finde es auch ambivalent. Und ist auch erstmal ein total interessanter Kontrastpunkt. Sie haben es ja angesprochen, Frau Schausten, zu 2017. Also diese vier JournalistInnen, die beiden Kontrahenten befragt haben, das war ja auch dem Umstand geschuldet, dass Frau Merkel eben gesagt hat, ich mache nur eins, Punkt, das ist es. Und dann musste eben jeder Sender sozusagen eine befragende Person stellen. Jetzt haben wir, glaube ich, dieses WDR-Europa-Forum gesehen. Wir haben diese ARD am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz gesehen. Wir kennen das aus anderen Ländern auch, dass der eigentliche Reiz dieses Duells, so diesen absoluten Fixpunkt auf der Zielgeraden nochmal darzustellen, mit Zuschauerquoten von 15, 2005 war, glaube ich, der Rekordwert, 21 Millionen Zuschauer, darunter eben auch viele, an denen der Wahlkampf sonst vorbeizieht. Auch das darf man ja nicht vergessen. Also wir reden ja immer so auf der Basis einer Annahme, dass jeder und jede sich für Politik interessiert. Das stimmt ja nicht und ist auch okay. Aber wenn das jetzt so beliebig wird, glaube ich, geht auch der Reiz so ein bisschen verloren. Und das könnte in letzter Konsequenz sogar dazu führen, dass so das Interesse, der Fokus auf der Zielgeraden sogar möglicherweise geringer wird, als es in der Vergangenheit war. Zumindest für dieses Format. Ich glaube nicht insgesamt.
Also ich glaube es eigentlich nicht. Das mag sein, dass natürlich eine gewisse inflationäre Entwicklung drin ist. Ich nehme das auch wahr. Aber Meine Erfahrung ist eigentlich eher, dass ganz viele sich dann doch sehr kurzfristig erst damit beschäftigen. Und ich glaube, dass auch im Moment sogar viele noch gar nicht richtig realisiert haben, dass Frau Merkel nicht mehr antritt. Und das merkt man dann vielleicht nach dem Sommerurlaub und denkt, ups, jetzt, was wähle ich denn eigentlich oder wen wähle ich denn? Also ich glaube, dass, dass das schon noch das Publikum bekommen wird. Und das letzte Duell dann zu haben, zwei Wochen vorher, ich glaube, da wird sich schon noch mal tatsächlich so ein Triell, wenn es das dann ist und dabei bleibt, wird sich schon so ein Spannungsgefühl noch mal einstellen. Es ist in diesem Jahr ein Aspekt noch dazu schnell noch mal wieder anders, weil die möglicherweise auch die Briefwahl eine andere Rolle spielen wird. Und deshalb hat man vielleicht sogar so einen zweifachen Wahlkampf. Ich glaube, das ist auch mit ein Grund, könnte ich mir vorstellen, warum die sagen, wir machen schon jetzt relativ viel. Weil wenn die Briefwahl losgeht, und ich glaube, es ist möglich ab Ende Juli, Anfang August, dann hat man ja die Ersten, die sich vielleicht schon festlegen wollen. Und dann gibt es so eine Art Zweigeteilten. Also einmal richtig vor den Ferien und dann vielleicht nochmal nach den Ferien. Also das ist auch nochmal eine Besonderheit, die jetzt dann auch nochmal Corona getrieben ist.
Ja, das ist ein total interessanter Punkt, weil man weiß ja nicht gar nicht so genau, wann die Leute Briefwahl machen. Also diese Kärtchen, die wir dann alle irgendwann kriegen, die kriegen wir in der Regel so 6 Wochen vor dem Wahltag. Und eine These ist, aber viel mehr ist es ehrlich gesagt auch nicht, dass viele Leute das dann sofort erledigen und dass du dann so eine Welle hast. Und dass dann später nochmal, wenn klar wird, ich bin vielleicht wirklich da am 26. September nicht da, dass dann nochmal Leute Briefwahl machen und dass es dann nochmal so eine absolute Ziel, quasi so einen Endspurt gibt. Aber klar, ich meine, in Rheinland-Pfalz wurden 2 von 3 Stimmen per Briefwahl abgegeben. Das ist schon eine Dimension, die völlig unbekannt ist für uns.
Wobei auf Bundesebene
sehr immer so ein Drittel gewesen in der Vergangenheit.
Wobei da die Corona-Lage auch noch ziemlich angespannt war. Ich meine, wenn sich das jetzt weiterentwickelt oder stabilisiert in der Richtung, die wir jetzt haben, muss das ja gar nicht so sein. Ich habe mal eine Frage an dich nochmal, weil du hier gesagt hast, was ändert sich denn für euch in so einem Wahljahr wie zu einer Bundestagswahl? Was ändert sich denn für dich als Experte? Weil ich könnte mir vorstellen, die Anfragen nehmen zu, oder?
Und ja, gerade auch in diesem Wahljahr, wobei das jetzt sozusagen methodisch gesehen gar nicht so einfach ist, weil das auch meine erste Bundestagswahl ist, die ich in Berlin arbeitend erlebe. Und ich glaube, dass es hier schon nochmal auch andere Foren und Nachfragen gibt, als das in Mainz war, wo ich vorher bis 2017 gearbeitet habe. Aber es gibt einen großen Wunsch nach Erklärung und Einordnung und auch Prognose, wo ich aber eigentlich immer sage, alles andere finde ich auch nicht redlich, ich weiß es auch nicht.
Aber es ja, ist verrückt.
Ich kann dann sagen...
Den Fass laden wir nicht mehr ein, der sagt immer, ich weiß es doch auch nicht.
Ehrlich gesagt, habe ich manchmal das Gefühl, dass man an der Anwesende ausgeschlossen, auch per Leitung zugeschaltet, ausgeschlossen, aber dass man natürlich Leute schätzt, die sagen, das wird passieren. Weil es mehr Reibung verursacht, als wenn ich sage, es kann so kommen, es kann so kommen, es hängt davon ab, es hängt davon ab. Da gibt es schon mediale Logiken in dem, was du gerade so mit einem leicht humoristischen Zug gesagt hast.
Aber danke, dass Sie mich ausnehmen, weil ich neige auch nicht dazu zu sagen, so geht es nämlich aus. Und wir sehen das doch auch, also die Benennung von Annalena Baerbock, wie das mit den Umfragen hoch und wieder runter ging. Also dass sich darauf zu verlassen, ist wirklich, ist abenteuerlich. Also das kann man jetzt im Moment noch gar nicht sagen, auch wenn man so eine Ahnung hat. Ich glaube aber, da kommen bei politischen Beobachtern dann einfach auch Erfahrungen dazu, dass sich da was jetzt in eine bestimmte Richtung stabilisieren könnte. Mhm. Aber ob noch was passiert und was passiert und dass vor allem Ereignisse in der letzten Woche noch ausschlaggebend sein können, das ist ja heute so. Da kann man monatelang Wahlkampf machen und dann passiert in der letzten Woche irgendwie was. Eine Katastrophe, irgendwas. Irgendeine Enthüllung noch und alles ist anders. Also deshalb, die müssen jetzt langen Atem haben und durchhalten.
Wobei es trotzdem manchmal interessant ist zu sehen, dass wir so völlig unwidersprochen einerseits über wahnsinnig viel Volatilität und Beweglichkeit und alles ist so unvorhersehbar reden und gleichzeitig dann doch mal ganz oft Kommentare, oft muss man sagen auch Kolumnen liest, wo dann das war es jetzt für Baerbock. Endgültig, keine Chance mehr. Und es ist irgendwie so, ja okay, es, also kann nicht beides stimmen, aber ist egal.
Sind aber auch immer die üblichen Verdächtigen.
Ja.
ist jedenfalls mein Eindruck, die da immer so sicher sind und die das auch in 4 Wochen dann nochmal im Gegenteil behaupten.
Aber wenn ich weiß, er hat, wir müssen uns sozusagen, dürfen uns nicht, aber eine Frage noch, weil Sie jetzt die letzte Woche angesprochen haben. 2017 gab es ja auch durchaus Medienkritik, gerade für die Zielgerade, dass man viel zu viel über AfD, über Migration, über Zuwanderung, im TV-Duell ging es wahnsinnig lange über Zuwanderungsfragen. Ist das was mitschwingt in der Vorbereitung dieses Jahr, dass man sich da vielleicht vor so einer Kritik ein Stück weit auch schützen will oder dass man da anders rangeht in diesem Wahljahr?
Nein, ich glaube, wir sind auch beim letzten Mal nicht anders rangegangen. Der Angang ist natürlich ein journalistischer. Das Thema stand hoch. Ich fand aber, dass die Kritik damals durchaus berechtigt war. Und das lag natürlich auch ein bisschen an dieser Duellkonstellation, die wir vorhin schon als negativ ja festgehalten haben. Da wollte jeder dann nochmal seinen Punkt machen. Und jeder Moderator eines jeden Senders wollte sich auch nochmal daran ein bisschen abarbeiten. Und das führte dann dazu, dass das Thema, glaube ich, tatsächlich zu stark im Vordergrund stand, weil einfach zu viel anderes liegen blieb. Da wird man jetzt andere Möglichkeiten suchen und auch finden, einfach eine andere Zeitaufteilung nochmal, da muss dann auch ordentlich diszipliniert gearbeitet werden. Also es muss schon eine gewisse Breite geben der Thematik, gerade in so einem Schlussduell oder Triell dann in diesem Jahr. Aber dass der Herangang, dass wir jetzt sagen, wir müssen alles ganz anders machen als beim letzten Mal, würde ich jetzt für uns jedenfalls nicht sehen.
Glücklicherweise würde ich behaupten, ist das Themenspektrum möglicherweise in diesem Jahr ein etwas breiteres.
Wobei die spannende Frage ist, was ist eigentlich das Kriterium für das Themenspektrum? Also wo kommen die Themen eigentlich, also setzt ihr die oder setzen die Parteien die oder sind es irgendwelche objektiven Ereignisse, die sagen, darüber müssen wir jetzt, also das ist ja nicht irgendwie, du kannst ja nirgends hingehen und sagen, bitte gib mir mal die Themen, über die wir jetzt berichten, sondern das sind ja Konstruktionen.
Das ist ja eine Mischung aus all den Punkten, die du gerade angesprochen hast. Also oder wie Bettina ja eben auch schon gesagt hat, plötzlich passieren Dinge, plötzlich wird was veröffentlicht, plötzlich wird was skandalisiert oder was den Grünen vor Jahren mal immer massiv geschadet hat, plötzlich kommt der Spiegel mit einer Riesengeschichte, wo nur noch bestimmte Teilaspekte übrig bleiben. Aus all dem, auch was an Nachrichtenlage da ist. Aus dem entstehen ja dann die Themen, die dann breiter und größer gemacht werden.
Und es gibt natürlich auch sagen, objektiv jedenfalls durch die Wahlforscher, die Forschungsinstitute abgefragte Themen, die hochstehen. Das ist schon auch nochmal so eine Orientierung, was wird denn eigentlich, was interessiert die Leute eigentlich wirklich. Das ist zumindest auch nochmal ein Punkt, der mit einfließt. Aber ansonsten sind es natürlich die Das ist schon eine kritische Herangehensweise. Und die wunden Punkte, die da sind, müssen gefragt werden. Und natürlich auch die Themen, wo sich die drei jetzt in diesem Fall vielleicht am meisten unterscheiden. Also wo sind die Unterschiede in der Steuerpolitik, in der Klimapolitik? Das rauszuarbeiten ist ja unsere Aufgabe als Journalisten. Und deshalb stehen dann die Themen auch vorne.
Aber da finde ich in der Tat gut, dass du das nochmal erwähnst. Da fand ich vor 4 Jahren genau, dass solche Sachen nicht passiert sind, auch in den 4 Jahren davor, dass man tatsächlich mal abgeglichen hat, wo liegen in bestimmten Themenfeldern die unterschiedlichen Ziele, gibt es ja eine unterschiedliche Programmatik oder gibt es überhaupt was dazu im Programm? Das ist tatsächlich unter die Räder gekommen vor 4 Jahren, finde ich. Und in dem Wahlkampf davor, wenn ich mich richtig erinnere, im Grunde auch. Das war, glaube ich, Steinbrück selber schuld. Durch viele Dinge.
Wir hätten wobei Nadine Schön, die beim letzten Mal ja unser Gast war, ja, die interessante These aufgestellt hat, dass zu viel Details, das fand ich sehr zugespitzt formuliert, aber ich fand es eigentlich interessant, wie sie es formuliert hat. Man müsse viel mehr über Ziele reden, wo man hin will, gar nicht so sehr über diese kleinteiligen Details, wie man da so genau hinkommen will. Und ich glaube, weil sie auch Umfragen angesprochen haben, also machen wir uns nichts vor, der Wissensstand über detaillierte Steuerrenten-Corona-Konzepte ist mäßig. Das ist auch okay, das ist überhaupt kein Vorwurf, den ich damit artikulieren will, aber das ist, finde ich, immer das Spannende in so einem Wahlkampf, dass wir einerseits natürlich über Konzepte, Details, Unterschiede auch reden müssen, aber zugleich eben auch 60 Millionen Wählerinnen und Wähler mitnehmen wollen und müssen. Das ist echt spannend, finde ich, den schmalen Grat zu finden. Ich glaube
schon, dass es die Momente gibt, wo Politiker auch beweisen müssen, dass sie auch in Details kompetent sind. Also wenn da blank gezogen wird, dann so, und die Journalisten sind die, die drauf kommen müssen und sagen müssen, was war das jetzt für eine Antwort, das heißt ja nichts oder das haben sie vor 6 Wochen schon mal anders gesagt. Also das muss schon dargelegt werden, ob jemand wirklich zu Hause ist in seinen Themen. Aber es kommt dann sicherlich was dazu. Das ist einmal jetzt diese These, die ich auch, glaube ich, ganz zutreffend finde, also eine Vorstellung von einer Zukunft zu geben oder eben überhaupt ein Gefühl auch zu vermitteln. Was könnte das für eine Führungspersönlichkeit sein? Und so, und da fand ich schon interessant, dass es Baerbock am Anfang ja zumindest gelungen ist, genau diese Frische, dieses Neue, ein Stück weit eben auch das Gegenbild, das jüngere, frischere Gegenbild dann zu einer scheidenden Kanzlerin ja offenbar zu vermitteln. Denn sie hatte ja nun inhaltlich auch noch nicht so viel gesagt, ne? Sondern das war ihre Nominierung und dann wups gingen die Umfragen hoch und das war ja offenbar einfach eine positive Wahrnehmung dieser Figur. Also da liegt viel drin, genauso wie sicherlich in Scholz immer darauf hinweisen wird, dass er eben der mit der Erfahrung ist. Und wenn eine krisenhafte Situation kommen würde im September, wodurch auch immer ausgelöst, und die Leute das Gefühl haben, sie wollen eben gerade keinen Wechsel und kein Risiko, sondern wollen lieber jemand mit Erfahrung, dann kann ja auch er noch mal eine Chance bekommen.
Apropos Erfahrung, wir überspringen einen Punkt, den wir eigentlich auch noch machen wollten, aber wir gucken gleich auf den nächsten. Und es hat viele letzte Male gegeben in den vergangenen Wochen mit ihr, über die wir jetzt reden wollen. Die letzte Regierungsbefragung letzte Woche Donnerstag, die mutmaßlich letzte Regierungserklärung, der mutmaßlich letzte EU-Gipfel. Und eigentlich ist sie eher eine Person der vergangenen anderthalb Jahrzehnte. Wir betrachten sie hier allerdings mal, weil wir den passenden Jingle dafür haben, als
die Person der Woche.
Und das ist natürlich Angela Merkel, die Bundeskanzlerin. Wir haben sie ja auch schon wiederholt erwähnt in dieser Folge hier. Wie hast du sie erlebt? Du hast sie ja wiederholt auch begleitet, nehme ich an. Gibt es eine besondere Begegnung mit Angela Merkel?
Ja, ich war natürlich durch den Job als Hauptstadtstudioleiterin des ZDF bis vor 2 Jahren, ist man natürlich automatisch näher dran, also in der Beobachtung vor allem auch schon näher dran. Man sieht sie dann ja einfach dienstlich bedingt mehrfach in der Woche und nimmt jemanden dann natürlich sehr kontinuierlich wahr, hört viel mehr noch mal im Detail zu, als das jetzt im Moment noch meine Aufgabe ist. Aber weil du es angesprochen hast, Erd, jetzt die letzte Woche mit den 3 Abschiedsterminen sozusagen, man muss sagen, es war alles das letzte Mal, aber es war doch wie immer.
Das stimmt.
Es war wie immer. Es war kein Hauch von Sentimentalität, den sich Frau Merkel gegönnt hätte. Selbst der einigermaßen längliche Applaus aus der Unionsfraktion, der war ihr dann auch irgendwann schon zu viel. Also die Regierungserklärung war auch wie immer und deshalb, also war Kontinuität bis zuletzt.
Eine Anmerkung muss ich dazu machen, gerade am Ende ihrer Regierungserklärung, wenn ich mich nicht völlig vertue, hat sie, wenn sie an ihrem Platz gesessen hat im Plenum, im Bundestag, auf dem Kanzlerinnenplatz, selten dann auch eine Maske aufgehabt, weil man das ja nicht machen muss. Aber die hat sie aufbehalten nach dieser letzten Regierungserklärung und ich glaube, es kam ihr sehr zu Pass, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass man an der einen oder anderen Stelle auch als Bundeskanzlerin Angela Merkel, wie wir sie kennen und häufig erlebt haben, da nicht eine innere Regung hat, die man dann unter Umständen auch gesehen hätte. Aber da ich behaupte, da hat sie sich durch die Maske auch ein klein wenig...
Unter der Maske hätte sich Rührung abgespielt.
Ein klein wenig geschützt auch, um gar nicht da erst in die Gefahr zu kommen, da plötzlich eine emotionale Seite zu zeigen.
Ja, deshalb kann man ja jetzt so schön dann über die Emotionen spekulieren. Also ich glaube, die war so eng getaktet, diese Kanzlerin, weil sie ja tatsächlich auch noch zum EU-Gipfel musste. Ich glaube, dann ist man auch froh, wenn man den Termin jetzt von vielen hinter sich gebracht hat. Also ich glaube, das ist dann sozusagen im Gefecht dann alles sowieso viel weniger sentimental. Wobei es natürlich auch Vorgänger gab, die weinten auch über sich selbst und waren von sich selbst sehr gerührt.
Das ist beim Zapfenstreich dann. Spätestens beim Zapfenstreich.
Welche Lieder sie wählen.
So. Allerdings, ja. Lass mich eine Frage noch mal stellen. Gab es eine ganz besondere Begegnung mit ihr?
Ja, es gab natürlich schon Begegnungen, die hochinteressant waren, weil als Berliner Journalist man ja mitreisen konnte auf die ein oder anderen Gipfel. Und sie war ja in diesem internationalen Rahmen schon eine Ausnahmefigur und sehr schnell sehr anerkannt. Also ich weiß nicht, wie oft wir deutschen Journalisten es erlebt haben, auch mal an der UN, dass einem gratuliert wurde dann für diese Kanzlerin, also für die Stabilität, die Kontinuität, also eine gewisse Krisenfestigkeit und so. Also auf internationalem Parkett war sie ja in der Tat dann sehr schnell in dem Kreis auch sehr anerkannt, hat dann auch gerne hat ihre Erfahrungen gemacht mit den Berlusconis und Sarkozys und George W. Bushs dieser Welt. Also es war ja ganz schnell so, dass man sich die alten Bilder anguckte und immer war Angela Merkel noch dabei, während um sie herum das Personal wechselte.
Wie im Inland.
Ja, genau. Und fand ich schon einfach hochinteressant, das zu beobachten. Aber zu dem letzten Punkt, vielleicht muss man noch mal sagen, ich habe auch einige Interviews mit ihr geführt, wozu sie in der Tat überhaupt nicht bereit ist, ist ihre eigene Befindlichkeit in den Mittelpunkt von journalistischen Interviews zu stellen. Also das habe ich wirklich selten erlebt, dass man im Grunde konnte man diese Frau nicht mal fragen, wie geht's denn? Weil sie einen dann anguckte, als hätte man gefragt, was haben Sie denn vor 14 Tagen mittags gegessen? So nach dem Motto, ja, also keine Ahnung, darüber muss ich mal nachdenken. So, und das spielte sich dann immer in dem Gesicht ab. Und das zeichnet sie, glaube ich, in der Tat sehr auf, dieses wirklich Diensttun und ungeachtet einer eigenen Befindlichkeit.
Aber ist sie so als Person oder ist es ihre Entscheidung, diese Facette aus der Öffentlichkeit einfach komplett rauszuhalten?
Ich glaube, es kommt beides zusammen. Ich glaube, das eine bedingt wahrscheinlich das andere. Das war ja zu Beginn ihr erster Satz, ich will Deutschland dienen. Ihr erinnert euch, also ja, du bist ja nun auch schon so lange dabei, ohne dir zu nahe zu treten.
Ich habe das schon ganz in meinem Sinne gedeutet. Jetzt.
Wir erinnern uns daran, also ich will Deutschland dienen und ich glaube, das war ja so ein bisschen so richtig mit Ansage, jetzt kommt dieser Satz. Damals, aber er war, glaube ich, genau so ernsthaft gemeint, wie er gesprochen war.
Aber würden Sie trotzdem sagen, weil Sie sie ja eben auch mal in anderen Kontexten erlebt haben, gibt es eine öffentliche Figur, Angela Merkel, und schon noch eine, die ganz anders ist, die wir nur alle nicht kennen, die wir nicht sozusagen öfter mit ihr auch mal in anderen Kontexten unterwegs waren? Oder ist sie da stimmig, als ist sie einfach so?
Ich finde sie schon stimmig, wenn sie aber auch ganz unterschiedliche Seiten hat. Und man hat sicherlich nicht alle Seiten eben in der Öffentlichkeit immer wahrgenommen. Also da ist sie halt die, sie kennen mich, und die eher spröde, die pragmatische und die Physikerin, die Schritt für Schritt, die lange nachdenken, erst dann entscheiden. All diese Zuschreibungen, an denen sie auch selber mitgearbeitet hat, das sollte auch. Ein bestimmtes Bild sollte sich da auch vermitteln. Also ne, da sind wir alle nicht naiv. Aber dann gibt es natürlich auch die witzige Angela Merkel, die wirklich Humor hat, die gerne auch ein bisschen spottlustig durchaus mal ist.
Was wir ja auch in der Regierungsbefragung immer wieder gemerkt haben. Also genau, einmal auf der einen Seite sehr
gut. Sein genau. Kann, ja. Ne? All das, und das gehört auch zu ihr, ganz ohne Zweifel. Aber das hat sie natürlich nicht so herausgestellt. Man hatte immer wieder diesen Effekt, wenn Leute sie mal die Möglichkeit hatten, sie in einem persönlichen Gespräch zu erleben, hat eigentlich immer jeder gesagt, oh, die ist ja viel witziger, als man denkt. So, das war eigentlich immer so eine Erfahrung.
Hat Olaf Scholz hier auch gesagt, ne? Das ist so witzig.
Stimmt, ich habe zwei andere nach Angela Merkel befragt, und zwar am vergangenen Donnerstag im Bundestag in unserem Vorlauf-Interview zu ihrer, wie gesagt, letzten Regierungserklärung, und habe da Thomas de Maizière getroffen und Martin Schulz. Und wir haben zwei kurze Segmente aus diesem Interview rausgezogen, die wir jetzt mal direkt hintereinander einspielen wollen.
Diese Merkel-Ära, die wird man ja nicht mit der Detailanalyse bewerten, sondern was sind die großen Linien gewesen? Und da sehe ich, dass Angela Merkel dieses Land verwaltet hat. Das hat sie redlich und anständig und so wie Herr de Maizière beschrieben hat, in dieser Form auch getan. Aber sie hat das Land nicht gestaltet, auch Europa nicht.
Wo ich Herrn Schulz widerspreche, ist erstens in den Europafragen, wenn Sie den Euro nehmen. Ja, sie hat gegen eine Stimmung in Deutschland am Euro festgehalten, zu Griechenland gestanden, in der Finanzkrise mit Peer Steinbrück, den will ich ausdrücklich nennen, eine waghalsige, mutige Sparergarantie. Und das Dritte, sie hat die Volkspartei CDU in der Mitte gehalten. Das werfen ja viele vom konservativen Flügel vor. Aber ohne sie wäre die CDU eine, hätte das Schicksal vieler anderer christdemokratischer konservativer Parteien in Europa erlebt.
Was ist die Bilanz des Politikwissenschaftlers?
Na, erstmal faszinierend, und da ist sie ja tatsächlich auch die Einzige, die an der Spitze verschiedener Regierungskoalitionen gestanden hat. Gut, kann man sagen, bei Adenauer auch so ein bisschen, aber doch in einer anderen Zeit. Aber sozusagen diese verschiedenen Übergänge erstmal so auch von großer Koalition zu Schwarz-Gelb, zu großer Koalition und das auch mit einer Beharrlichkeit, auch dann auf eine sehr spezielle Weise mit den Koalitionspartnern jeweils umzugehen. Auch das darf man nicht vergessen. Ne? Die FDP ist rausgeflogen nach der Regierungszeit mit ihr. Der SPD ging es auch nicht immer gut nach den Regierungszeiten. Aber sie selber, ich meine, wenn man jetzt, Sie haben das Politbarometer eben angesprochen, Frau Schausten, sie hat bis heute, oder nicht bis heute, zwischenzeitlich sah es mal anders aus, vergisst man so ein bisschen, weil die Corona-Pandemie ihr da echt auch nochmal einen Boost verliehen hat. Aber heute ist sie unangefochten die beliebteste Politikerin nach 16 Jahren Regentschaft. Ich meine, wenn man das mit 98 vergleicht, Kohl, der Wunsch damals, dass sich was ändert, in weitesten Teilen der Gesellschaft, ist überhaupt nicht vergleichbar mit der Situation jetzt. Und das ist schon wirklich, wirklich faszinierend. Und auch klar auf internationaler Bühne, Sie haben es ja auch angesprochen, sozusagen sich nicht nur zu behaupten, sondern diesen Status sich zu erarbeiten, das ist schon sehr bemerkenswert, keine Frage.
Ich glaube auch, ich glaube, man kann gar nichts anders bewerten, dass da jetzt schon eine Ära zu Ende geht. Das ist eine politische Ausnahmefigur, diese Angela Merkel, von der man das ja auch vor allem alles gar nicht erwartet hatte. Hm. Sie kam ja in die Posten und in die Positionen, musste ja auch lange dafür kämpfen. Und die Union hat, glaube ich, schon lange gedacht, lange wirklich gedacht, das ist was ein Irrtum und das wird sich irgendwann wieder zurückentwickeln. Das war nun nicht so. Und ich glaube schon, dass in der Bewertung, das zeigt sich ja jetzt schon ein bisschen, man, die einen sagen, sie hat nur verwaltet und nicht gestaltet. Es gibt sicher auch die sagen, das kommt dann dazu, sie hat dieses Land sediert, sie hat ihre Partei sediert. Das wird auch alles kommen. Aber man muss sehen, sie hatte natürlich auch mit großen Krisen zu tun. Und vielleicht brauchte es dann dafür diese Frau, die eben Nerven ja auch hat wie Stahlseile und die dann da durchgegangen ist mit einem ja doch offenkundigen Kompass. Und das sowohl in der Eurokrise wie nachher auch in der Flüchtlingskrise. Und am Ende, das will ich dann doch noch hinzufügen, ist ihr nicht beim Parteivorsitz. Ich glaube, da war sie nicht mehr wirklich frei, als sie den abgegeben hat. Aber am Ende ist sie dann eben doch die Erste, die ihr über ihren Abschied selbst bestimmt hat.
Stimmt.
Und das, was ja nie jemandem geglückt ist, worüber wir alle schon lange diskutiert haben, ihr ist es am Ende geglückt.
Aber also wir haben ja Martin Schulz eben gehört, wenn man nochmal an das TV-Duell 2017 sich erinnert. Er hat damals gesagt, es ist ein Angriff auf die Demokratie, die Art und Weise, also zu Merkel, wie sie Politik macht. Dieses, was Sie gerade mit Sedieren angesprochen haben, asymmetrische Demobilisierung, hieß es immer, ist so ihre Wahlkampfstrategie. Das ist wirklich spannend, welchen Stellenwert sozusagen diese Nicht-Politisierung, Depolitisierung in der Rückschau haben wird. Ein Satz, Erhard, ich weiß, was niemand von uns bislang erwähnt hat, ist, dass sie auch die erste Frau war natürlich in diesem Amt. Ne? Und das finde ich eigentlich auch einen faszinierenden Punkt. Das hat sie natürlich auch nie bedient oder auch genutzt oder auch in den Vordergrund, aber es ist natürlich trotzdem richtig. Ne? Sie ist die erste Frau in diesem Amt gewesen Und es dadurch ist aber nicht das, was wir damit verbinden, mit der Kanzlerschaft, Kanzlerinnenschaft.
Ist aber dennoch für viele dafür ein Role Model. Und es gibt eben die Generation von Kindern und Jugendlichen, die fragt, kann eine Kanzlerin auch ein Mann sein?
CDU noch nicht bereit für einen männlichen Vorsitzenden, hatte die Taz damals geschrieben. Erhard, du möchtest
glaube ich wollte, was sagen. Nein, ich wollte dich ausnahmsweise gar nicht gestoppt haben, kurioserweise. Ich wollte nur noch eingeworfen haben, dass sie sich ihre Nachfolge gänzlich anders vorgestellt hatte. Ja, sie hat ja da wirklich einiges dafür getan, dass Annegret Kramp-Karrenbauer nicht nur im Parteivorsitz, sondern möglicherweise dann auch in der Kanzlerschaft folgen kann. Und dann sind ja doch noch Sachen aufgebrochen, die möglicherweise auch mit ihrer Zeit oder ihrer Art des Parteivorsitzes zu tun gehabt haben. Irgendwie Bettina hat es ja eben auch angesprochen. Wir sind fast am Ende unserer Zeit, aber du darfst noch was sagen.
Nein, ich glaube, da kam was zusammen. Sie hatte schon bestimmte Vorstellungen, ja nicht nur, was ihre Parteivorsitznachfolge angeht, sondern auch, ich glaube, da gibt es auch Beispiele in Ländern, wer da war und sich am Ende als zu schwach erwiesen hat. Ich glaube, sie hatte schon jeweils durchaus auch Favoriten, die aber dann eben am Ende nicht stark genug waren. Und dann hat sie auch nichts mehr dafür getan. Das merkte man schon. Also es gab immer so einen Qualitätstest und besteht der Feuertaufen oder besteht sie Feuertaufen und wer die dann nicht bestand, der war dann in ihren Augen auch nicht mehr interessant. Und das galt dann am Ende auch für Kramp-Karrenbauer, ne, die Herausforderung eben dann doch nicht wirklich gestemmt hat. Auch wenn sie wahrscheinlich besser 3 Wochen länger durchgehalten hätte, dann wäre mit Corona die Geschichte anders gelaufen, was den CDU-Vorsitz angeht.
Diese Erfahrung haben in den letzten 20, 25 Jahren manche gemacht, dass ein bisschen mehr Geduld und Beharrungsvermögen die Geschichte hätten anders verlaufen lassen. Man kann das wahrscheinlich auch Gerhard Schröder fragen, auch wenn er es vielleicht nicht zugeben würde. Bettina Schausen, vielen, vielen Dank, dass du bei uns, dass du unser Gast gewesen bist. Ich bedanke mich auch bei Thorsten. Ich will abschließend noch abfragen, die Tipps für heute Abend, England gegen Deutschland. Mutig voran, bitte.
Es ist langweilig, aber ich sage 2-1 für Deutschland.
Thorsten. Ich sage 9-8 nach Elfmeterschießen.
Ich sage 2-2 und dann gibt es Elfmeterschießen und das wage ich nicht zu prognostizieren.
Aber wir wissen doch alle, Gary Lineker, Fußball ist ein Spiel, 22 Leute auf dem Platz und am Ende gewinnt Deutschland.
Heute vielleicht mal nicht. Vielen Dank nach Mainz.
Vielen Dank.
Und auf bald, Bettina.
Dankeschön für die Einladung.
Das hat großen Spaß gemacht. Folge 46. Wir gehen in eine ganz, ganz kurze Sommerpause. Kann man, glaube ich, sagen.
Kann man sagen.
Wir wünschen allen alles Gute, gute Zeit. Bleibt gesund, bleiben Sie gesund.
Und einen schönen Sommer.
Bis dahin.